Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Der eiserne Turban. Sengende Hitze und flirrender Asphalt im rheinischen Stolberg. Ajahn Singh rinnt der Schweiß über das ganze Gesicht. Wütend stemmt er seine Schaufel in die brettharte Erde. Durch die Hitze und Sonne gibt der Boden nicht nach. Die schwere körperliche Arbeit ist heute besonders hart für den gebürtigen Südinder. Vor 2 Jahren kam er nach Deutschland. In seiner Heimat hatte der Unfallchirurg noch an einer Klinik praktiziert. Doch hier in Deutschland ist sein Medizinstudium aufgrund unauffindbarer Dokumente bisher nicht anerkannt. Deshalb schuftet er nun schon seit 3 Jahren als Bauarbeiter bei einer Tiefbaufirma. Auf keinen Fall wollte er jemandem auf der Tasche liegen und staatliche Unterstützung lehnt er kategorisch ab. Dafür war er einfach viel zu stolz. Mit seinen Kollegen und dem Chef versteht er sich sehr gut. Sie akzeptieren ihn und seinen Glauben, der sich auch auf der Baustelle nicht übersehen lässt. Denn Ajahn trägt unter seinem Schutzhelm einen Turban, der seine langen Haare zusammengebunden zu einem Dutt verbirgt. Sein Glaube verbietet es ihm, seine Haare schneiden zu lassen. Ajahn ist Sikh. Ein Anhänger der Sikh-Religion, einer monotheistischen Religion, die im 15. Jahrhundert in Nordindien entstanden ist. Sein Handy klingelt. Desna, seine Ehefrau, ist dran. Liebes, was gibt es? Alles in Ordnung bei euch? Er ahnt schon Schlimmstes. Sein erster Sohn, Kiran, 3 Jahre alt, bereitet ihnen große Sorgen. Der Kleine schreit und weint viel. Die Zähne kommen nur sehr verspätet. Einer ist sogar schon ausgefallen. Der Kinderarzt kann ihnen nicht helfen und wirkt hilflos und überfordert. Ajahn substituiert daher zahlreiche Vitamine und sie ernähren Kiran vorbildlich mit viel Gemüse und Obst. Auch Fisch, bevorzugt scharf gewürzt, kommt immer wieder auf den Tisch. Desna legt großen Wert auf Frische. Sie kocht und backt alles in Handarbeit. Im ganzen Haus findet sich weder ein Fertiggericht noch eine industriell hergestellte Süßigkeit. Schatz, der Kleine schreit wieder so schlimm, berichtet Desna unter Tränen. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er muss Schmerzen haben. Immer wieder sagt der Mama, aua, und zeigt auf sein rechtes Bein. Ajahn lässt seine Schaufel fallen und geht in den Schatten. Mit einem Tuch wischt er sich den Schweiß von der Stirn. Was tun? Der 34-jährige Familienvater spürt, wie sein Herz wild gegen seine Brust schlägt. Desna, bleib vor allem ruhig. Wir müssen jetzt wirklich einen Spezialisten aufsuchen. Ich spreche heute mit meinem Chef und kläre ab, wann ich einen Tag frei nehmen kann. Gib ihm jetzt bitte ein paar von den Rescue-Tropfen aus dem Schränkchen im Badezimmer und brühe ihm einen Fencheltee und misch etwas Melisse rein, hörst du? Und vor allem, beruhige dich, meine Schöne. Ich komme bald nach Hause und alles wird gut. Desna machte ihrem Namen wirklich alle Ehre. Sie war ein Geschenk. Und manchmal war sich Ajahn nicht sicher, womit er sie verdient hatte. Nachdem er aufgelegt hat, spricht ihn sein Kollege Dirk an. »Was ist los, Ajahn? Kann ich was für dich tun? Du siehst ja fix und fertig aus.« Ajahn nickt, doch es ist ihm peinlich, so viel Aufmerksamkeit zu erhalten. »Unser Sohn Kiran bereitet uns große Sorgen. Er schreit, weint, er hat offenbar Schmerzen und ich kann ihm nicht helfen. Unser Kinderarzt auch nicht. Wir brauchen einen Spezialisten, aber ich habe keine Ahnung, welchen.« Dirk nickt mit seinem großen, kantigen Kopf. Er ist eine richtige Maschine, vor dem auf dem Bau alle Respekt haben. Aber er ist auch ein liebevoller Vater 2er Jungs im ähnlichen Alter wie Kiran. Wart ihr denn schon mal im Antonius-Hospital in Eschweiler mit ihm? Die haben eine große Kinderabteilung und einen guten Ruf. Geht doch mal dorthin. Als Ajahn am Abend aus seinem kleinen Gebrauchtwagen aussteigt, klebt ihm seine Kleidung am Körper. Es ist schrecklich schwül. Fast wie in Kochi, einer kleinen Sikh-Enklave im indischen Bundesstaat Kerala. Kein Lüftchen geht. Ob jetzt wohl endlich der lang erwartete Regen kommt? Ajahn duscht stets im Container auf der Arbeit. Seine verschwitzte Arbeitskleidung trägt er in einer abgegriffenen Sporttasche unterm Arm. Er steuert auf das kleine Häuschen aus den 60er Jahren zu. Hier können sie sich gerade so die Miete leisten. Große Sprünge sind nicht drin, geschweige denn Urlaub. Aber sein ganzer Stolz ist der kleine Garten und natürlich seine Familie. Zu allem Überfluss hat Desner auch noch einen grünen Daumen und baut Gemüse und Obst an. Ein weiterer wichtiger Faktor für eine ausgewogene Ernährung und noch dazu eine sparsame Alternative zu Einkäufen im nahegelegenen Supermarkt mit seinen eingeschweißten Bananen und gespritzten Äpfeln. Die Haustüre steht offen. Sein zweitgeborener Nadisch kommt ihm entgegengekrabbelt und lacht. Baba, Baba! Er nimmt ihn hoch auf den Arm und küsst ihn. Mein Nadisch, du liebes Kind, wo ist die Amma und wo ist dein Bruder? Hallo, lieber Martin.
Hallo, liebe Esther.
Wir haben im ersten Teil unserer Geschichte den kleinen Kieran kennengelernt. Mhm. 3 Jahre alt.
Ja.
Kleiner als andere Dreijährige.
Mhm.
Fast so klein wie sein fast einjähriger Bruder. Und was auffällig ist, ist, dass sein Zahnwachstum gehemmt ist.
Ja.
Und es ist die Rede davon, dass ihm ein Zahn sogar schon ausgefallen ist.
Mhm.
Wie entwickeln sich die Milchzähne denn im Normalfall bei einem Kleinkind?
Mhm. Also das Zahnwachstum, also der Zahndurchbruch, beginnt bei den meisten Babys etwa ab dem 6. Lebensmonat. Und die ersten Zähne, die durchkommen, nennt man Milchzähne. Insgesamt sind es nur echt mit 20 Zähnen.
20.
Genau. Und warum heißt das Milchzähne?
Das habe ich gedacht, fragst du zuerst. Deshalb habe ich jetzt gestoppt.
Da hast dich darauf vorbereitet, ne?
Ich habe mich innerlich darauf vorbereitet, dass du sagst, warum heißt es Milchzähne? Weil die Kinder gestillt werden mit Muttermilch.
Genau.
Natürlich. Und deswegen bekommen sie dann diese 20 Milchzähne.
Die Tacker. Genau. Also da gibt es halt einen entsprechenden zeitlichen Ablauf. Wann kommen welche Zähne? Das ist ganz interessant. 6. bis 8. Monat kommen erstmal die unteren Schneidezähne vorn.
Aha.
8. bis 10. Monat die oberen Schneidezähne. 10. bis 14. Monat dann weitere Schneidezähne. Und dann kommen aber erst die Backenzähne mit zwischen dem 14. und 18. Monat.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und das Ganze ist dann abgeschlossen zwischen dem 20. und 30. Monat mit den zweiten Backenzähnen.
Also sind mit etwa 3 Jahren in der Regel alle 20 Milchzähne da.
Genau.
Aber nicht bei Kieran.
Das ist das Problem, genau.
So, und eigentlich beginnen, man nennt das ja das Wechselgebiss, beginnt das Wechselgebiss, also das Ausfallen der Milchzähne ja erst zwischen dem, also sagen wir mal grob, 6., 7. Lebensjahr. Das heißt bei uns immer, wenn die Kinder in die Schule kommen, dann, ne, dann ist das Wechselgebiss.
Genau, dann lockern sich die Zähne schon und fallen dann aus.
Ja.
Und dann kommen die bleibenden Zähne. Und wie viel haben wir davon?
32.
Inklusive Weisheitszähne?
Ja.
Wenn sie überhaupt angelegt sind, ne?
Hast du alle Weisheitszähne noch?
Einen,
die anderen sind raus.
Die sind noch gar nicht gekommen. Ich glaube, mir fehlen ein paar.
Ach, guck.
Die kommen
Wer
auch
hat
nie
deine?
Wieder. Weiß ich nicht. Bin halt nicht so weise.
Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe. Ich habe während der Schwangerschaft einen Backenzahn verloren. Das heißt ja, pro Kind ein Zahn. Und das war der letzte Backenzahn, oben links.
Mhm.
Und jetzt schon ja, mehrere Jahre hat der Weisheitszahn diesen Raum komplett eingenommen. Der Weisheitszahn hat den Platz meines Backenzahns.
Mhm. Ist doch gut.
Also den Zahn ersetzt. Nur um einmal zu beweisen, dass die Weisheitszähne ihren Sinn haben und Zahnverlust ausgleichen.
Mhm. Und dann gibt es das ja, wenn wir nochmal gucken, bei der Geburt. Es kommt in sehr seltenen Fällen, kommen Kinder mit einem Zahn zur Welt. Das ist dann der sogenannte Hexenzahn.
Stimmt.
Das ist ja ganz lustig.
Ja, das sieht extrem.
Ja, wie bei einer Hexe, ne? Die haben ja dann in diesen Darstellungen immer irgendwie.
In den Zeichnungen hat die Hexe einen Zahn, der vorne steht. Was kann es denn für Ursachen geben für verzögerten Zahndurchbruch? Nur manchmal ist das ja in der Familie bekannt. Da sagt dann die Oma: Ach, das hatten wir alle. Da sind die Zähne immer spät gekommen. Es kann aber natürlich auch, ja. Ganz klar, ne, eine Mangelernährung kann zugrunde liegen. Vitaminmangel, Mineralstoff, Mangel, Vitamin
also
D.
Da gibt es ja verschiedene Ursachen für. Wir haben einmal das Thema natürlich der Vererbung. Es gibt genetische Faktoren auch hier wieder. Das ist der häufigste Grund. Wenn Mama und Papa spät gezahnt haben, ist das Kind oft
auch Spätzahner.
Ne? Mhm. Dann das Thema Frühgeburt oder niedriges Geburtsgewicht spielt auch eine Rolle. Also Frühgeborene holen die Zahnentwicklung etwas später nach. Mhm. Aber auch Untergewicht bei Geburt kann da eine Rolle spielen natürlich. Dann auch hormonelle Einflüsse, also Schilddrüsenfunktion, eine Hypothyreose kann den Durchbruch auch verzögern. Ebenso Wachstumshormonmangel.
Mhm.
Und dann natürlich auch ganz wichtig Mangelernährung oder Vitaminmangel. Ja, das kann auch eine Rolle spielen, besonders Mangel an Vitamin D. Sehr wichtig für Knochen und für die Zahnbildung.
Oder Calcium
an sich, ne? Und Phosphat natürlich auch. Ne? Mhm. Ein starker Mangel ist in Europa heute selten, aber in einigen, also eine einseitige Ernährung oder auch eine Resorptionsstörung, wenn das über den Darm nicht richtig aufgenommen wird, kann das schon noch möglich machen. Und vielleicht auch nochmal das Thema genetische oder syndromale Erkrankungen, weil wir ja viel über seltene Erkrankungen sprechen, wo das dann halt auch auftritt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Down-Syndrom, ne, kennen ja alle. Dann auch ektodermale Dysplasien, das sind seltene Entwicklungsstörungen von Zähnen, Haaren und der Haut.
Aha.
Die können eine Rolle spielen. Oder auch eine kleidokraniale Dysplasie.
Ja, und sag mir, wenn jetzt ein Kind, ein dreijähriges Kind, oder nehmen wir mal Kiran war 2, die Zähne sind eben noch nicht, oder hat spät damit angefangen, ist ja körperlich auch schwach und unterentwickelt. Dieser Zahnverlust, ist das nicht was ganz besonders Auffälliges? Da frage ich mich, ist das nicht der Moment, in dem ein Kinderarzt die Segel streicht und sagt, also das ist jetzt... Das ist unerklärlich, da müssen wir müssen die Ursachen klären. Da muss es jetzt irgendwie anders weitergehen.
Genau, das ist halt, wir haben ja den normalen Zahnverlust, haben wir drüber gesprochen, der Zahnwechsel. Ne?
Ja.
Aber wann ist Zahnverlust auffällig? Wenn Zähne vor dem 4. Lebensjahr ausfallen. Das sollte man schon sagen. Das ist ungewöhnlich und sollte ärztlich oder zahnärztlich kontrolliert werden. Da gibt es natürlich verschiedene Ursachen immer, also auch das Thema starker Karies bei, also die Zahnfäule, bei schlechter Zahnhygiene, auch der Zahnunfall ist ja nicht selten, wenn die irgendwie hinfallen mit Wurzelverletzungen, dann kann man den Zahn häufig dann nicht mehr retten. Und dann halt das Thema der Erbkrankheiten also Erbkrankheiten des Zahnschmelzes. Plötzlich herausfallende Zähne ohne Wackeln kann auf eine Parodontitis auch hindeuten. Entzündung.
Auch so früh.
Mhm. Oder in seltenen Fällen systemische Erkrankungen dann auch. Und deswegen Zahnarzt dann immer auch in diesen Fällen aufsuchen. Und auch das Thema Zähne fallen aus und wachsen nicht nach. Gibt es ja auch.
Mhm.
Da gibt es halt auch mögliche Hinweise, nicht angelegte bleibende Zähne. Das gibt es ja auch, dass da gar keine mehr da sind, die nachwachsen können. Auch ein Platzmangel im Kiefer kann ja eine deutliche Rolle spielen.
Ja.
Oder verlagerte Zähne, die zum Beispiel im Gaumen versteckt sind. Das gibt es auch.
Ja, habe ich gehört. Und zum Beispiel auch von einem Kinderarzt, dass Polypen in der Nase, die das Atmen erschweren, dafür sorgen, dass der Kiefer so eng bleibt, dass eben die Zähne keinen Platz haben. Aber also es ist trotzdem hier im ersten Teil der Geschichte verwunderlich, dass darauf nicht reagiert wurde. Wir wollen uns den zweiten Teil anhören und hören, wie es mit Kiran weitergeht.
Sehr gerne.
Beim Abendessen, es gibt Palak Paneer mit Spinat aus dem eigenen Garten, kommt das Ehepaar auf das von Dirk empfohlene Krankenhaus in Eschweiler zu sprechen. Ich habe nächsten Donnerstag frei, Desna. Dann fahren wir mit Kiran ins Krankenhaus. Mein Kollege meint, die seien dort gut. Wir müssen es zumindest probieren. Seine Frau nickt zustimmend. Sehr gut, mein Schatz. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir müssen kämpfen für ihn. Er hat Schmerzen, spricht kaum. Ihm ist heute schon der zweite Milchzahn ausgefallen. Das ist nicht normal für ein dreijähriges Kind. Er hat doch kein einziges Loch in den Zähnen. Kiran liegt auf dem Boden auf einer Matte und lutscht an seinem kleinen Daumen. Der Junge wirkt sehr klein für sein Alter. Sein jüngerer Bruder hat ihn größenmäßig bereits fast eingeholt. Kiran kam noch in Indien zur Welt. Er war eine Sturzgeburt, es drängte ihn förmlich auf diese Welt. Arjan war zu diesem Zeitpunkt im Gefängnis. Sein Vergehen? Als Arzt im Krankenhaus hatte er politische Extremisten behandelt. Es war sein dritter Gefängnisaufenthalt. Als er dieses Mal rauskam, beschloss er zu fliehen. Über Deutschland hatte er nur Gutes gehört. Desna und Kiran, er war zu diesem Zeitpunkt gerade wenige Wochen alt, kamen natürlich mit ihm. Als er später im Schlafzimmer mit Desna im weiß lackierten Bett eines schwedischen Möbeldiscounters liegt, seufzt er tief. Sie kuschelt sich an ihn, während der billige Deckenventilator, der ihm noch nie ganz geheuer war, monoton surrt. Arjan fallen schon fast die Augen zu vor Müdigkeit. Die harte körperliche Arbeit fällt ihm, einem zierlich gebauten und mit 1,72 Meter recht kleinen Mann, besonders schwer. Aber er mag seine Kollegen. Und Desna, die Kinder und er, sie brauchen das Geld. Desna geht an den Wochenenden in einer Reinigungskolonne Büros putzen und mit beiden Gehältern kommen sie einigermaßen über die Runden. An diesen Wochenenden ist Arjan der Kümmerer. Er spielt dann hingebungsvoll mit seinen Söhnen, kocht, geht einkaufen, bewässert den Garten und erledigt kleine Reparaturarbeiten rund ums Haus. Nadesh, der mit seinem großen Bruder und den Eltern gemeinsam im Familienbett schläft, singt Baba, Ama und lacht dabei lauthals. Esna ruft, Nadesh, jetzt wird geschlafen, Schatz. Der Baba muss morgen wieder früh raus. Sie macht das Nachttischlicht aus und dreht sich auf die Seite. Es ist Donnerstag und Familie Singh sitzt gemeinsam beim Frühstück. Gleich fahren sie nach Eschweiler, wo sie um 11 Uhr einen Termin in der pädiatrischen Ambulanz bekommen haben. Auf dem Tisch steht eine Karaffe mit Mangolassi, eine Schale mit frisch gepflückten Erdbeeren und Joghurt und selbstgemachte Käsebällchen gibt es auch. Hast du alle Papiere und Befunde zusammen? Wir brauchen Wasser, Äpfel und Windeln. Als sie die Kinderambulanz betreten, hören sie Geschrei. Desna hat Kiran auf dem Arm, Arjun seinen kleinen Bruder Nadesh. An der Anmeldung reicht Arjan mit einem angedeuteten Lächeln seine Krankenkassenkarte über den Tresen. Die hat er endlich nach zahlreichen erfolglosen Versuchen erhalten. Bitte noch im Wartebereich Platz nehmen, es kann etwas dauern. Es gab zwei Notfälle. Die Augen der medizinisch-technischen Assistentin bleiben bei diesen Worten an Arjans Turban hängen. Verwundert und zugleich fasziniert betrachtet sie ihn unverblümt. Sie nehmen die letzten freien Plätze im gut gefüllten Wartebereich ein und behalten die Kinder auf dem Arm. Kiran weint, er hat mal wieder schlecht geschlafen und seine Eltern sind die Kollateralschäden. Arjan schließt seine Augen, um etwas zu dösen. Desna gibt Kiran währenddessen sein Fläschchen mit lauwarmem Melissentee. Durch das Nuckeln und Saugen beruhigt sich das Kind ein wenig. Schließlich erklingt eine blechern klingende Durchsage. Kiran Singh, bitte in den Untersuchungsraum 3. Als der Kleine seinen Namen hört, erschrickt er und strampelt mit den kurzen Beinchen gegen Desnas Bauch. Beklommen und gestresst betreten alle den Untersuchungsraum, wo schon ein Arzt mittleren Alters auf sie wartet. Der Kinderarzt beobachtet den quengelnden Kiran aufmerksam. Na, sag doch erst mal Hallo, lieber Kiran. Ich tu dir nichts, ich möchte dir doch helfen. Guten Tag, Herr und Frau Singh. Und hallo natürlich auch an den jüngeren Bruder. Mein Name ist Ulich. Der Kinderarzt wirft zur Vorsicht erneut einen Blick in die digitale Akte seines kleinen Patienten. Er hat sich nicht geirrt. Kiran soll tatsächlich bereits über 3 Jahre alt sein. Schwer zu glauben, ist doch sein 1,5 Jahre jüngerer Bruder fast genauso groß wie er. Kannst du denn schon laufen, Kiran? Zeig mir doch mal bitte, wie du gehst. Desna setzt Kiran ab. Geh doch mal bitte zum Fenster da. Kiran watschelt ganz langsam wie eine etwas träge Ente zum Fenster. Das hat der erfahrene Kinderarzt Ulich so noch nicht zu sehen bekommen. Er untersucht Kiran. Sein Brustkorb scheint seltsam verkrümmt zu sein. Als er die Beine abtastet, schreit Kiran lauthals auf und beginnt erneut zu weinen. Aua, aua, weh! Er zückt seine Stiftlampe und schaut in den Mund des Jungen. Was er da sieht, sind, außer 4 klitzekleinen Milchzähnchen, nichts als tiefe Löcher im Zahnfleisch des Jungen. Im zweiten Teil der Geschichte folgen Kerans Eltern dem Ratschlag eines Kollegen von Kerans Vater und sie gehen ins Eschweiler Krankenhaus. Mhm. Dort fällt sofort auf, dass Kiran ja tatsächlich kaum größer ist als sein 1,5-jähriger Bruder. Mhm. Und es ist auch ganz schnell klar, dass er Schmerzen in den Beinen hat. Mhm. Das heißt, es liegt ganz deutlich eine Wachstumsstörung vor, die eben vorher ja vielleicht aufgefallen, aber der man eben nicht nachgegangen ist. Ab wann spricht man von einer Wachstumsstörung bei einem kleinen Kind?
Also eine Wachstumsstörung bedeutet ja, dass das Kind kleiner oder größer ist als erwartet. Also es gibt ja in beide Richtungen natürlich, über einen längeren Zeit hinweg oder verglichen mit anderen Kindern im gleichen Alter. Das sind ja die sogenannten Perzentil. Ne? Mhm. Das muss nicht immer krankhaft sein. Manche Kinder wachsen einfach langsamer oder auch schneller. Aber manchmal steckt halt eine körperliche oder hormonelle Ursache dahinter. Und wie erkennt man dann eine Wachstumsstörung? Also Eltern merken natürlich oft, mein Kind ist viel kleiner als Gleichaltrige oder wenn in dem Fall jetzt mit dem Bruder dann auch. Ja. Ne? Und es braucht halt länger für neue Kleidergrößen. Ne? Mhm. Das ist dann ja auch ungewöhnlich, wenn man dann hört, dann auch mit im Vergleich zu anderen Kindern, ja, der ist jetzt schon wieder größer geworden und da passen immer noch die kleinsten Größen oder so, ne?
Ja, oder der Bruder trägt jetzt die Kleidung
der
auf.
Der trägt XXL. Nee, aber und das Kind wächst langsamer als früher. Das ist halt auch so ein Hinweis, ne? Weniger als 4 bis 5 Zentimeter pro Jahr nach dem 4. Lebensjahr zum Beispiel.
Und ja, das Wachstum so sich verlangsamt.
Und der Arzt oder die Ärztin überprüft das mit der sogenannten Wachstumskurve, also mit den Perzentilen zum Beispiel, auch im U-Heft. Deswegen gibt es ja auch diese regelmäßigen Untersuchungen, damit sowas dann auch auffällt. Und wenn man sich das dann anguckt, normales Wachstum, wenn man das grob erklärt, im 1. Lebensjahr circa 25 Zentimeter Wachstum, im 2. bis 4. Lebensjahr dann 7 bis 10 Zentimeter pro Jahr, bis zur Pubertät circa 5 bis 6 Zentimeter pro Jahr. Mhm. Und in der Pubertät geht es dann nochmal richtig los. Dann gibt es diesen Wachstumsschub mit bis zu 10 Zentimetern pro Jahr. Ja, und danach Wachstumsende circa 16. bis 18. Lebensjahr. Es gibt auch manche, die ein bisschen spät, also dann noch ein bisschen weiter wachsen. Aber das ist eigentlich so die Regel. Und dann muss man halt auch überlegen, warum ist das so mit dieser Wachstumsstörung? Und dann wird es halt interessant, weil man dann halt auch guckt, häufig aber harmlos. Also wir haben ja die familiäre Kleinwüchsigkeit. Da muss man auch eine schöne Familienanamnese dann wieder durchführen und gucken, guckt sich Papa und Mama da nochmal an. Also Eltern sind auch eher klein. Mhm. Dann ist das eher was Normales, ne? Und dann gibt's halt die sogenannte konstitutionelle, Verzögerung. Du guckst mich so an. Also das Kind ist ein Spätzünder, ne? Also wächst später, holt aber dann auf. Mhm. Das gibt's natürlich auch. Und was ist behandlungs- oder möglicherweise behandlungsbedürftig? Also ein Hormonmangel, zum Beispiel Wachstumshormon fehlt oder ist zu wenig
oder
vorhanden.
Oder ist zu viel.
Oder ist zu viel da. Die Schilddrüse ist auch immer ein Thema, was man sich angucken muss. Und dann halt auch chronische Erkrankungen, insbesondere dann auch chronische Darmerkrankungen, Zöliakie beispielsweise, Nieren- oder Darmerkrankung, hatte ich gerade schon gesagt. Erkrankungen der Knochen, zum Beispiel die Achondroplasie.
Achondroplasie.
Und auch psychosoziale Faktoren können eine Rolle spielen. Also zum Beispiel eine extreme Vernachlässigung der Kinder. Ne? Also was dann halt auch durch zu minder Unterernährung dann kommt und so weiter. Und auch Stress, wenn Kinder richtig gestresst und unter Stress gesetzt werden. Und dann halt das Thema, wir müssen es ja erstmal abklären. Also Größe, Gewicht, Kopfumfang messen, Blutwerte kontrollieren, zum Beispiel Hormone, Schilddrüsenwerte insbesondere. Mhm. Gegebenenfalls auch Röntgenbild der Hand machen. Das zeigt halt auf, wie reif das Skelettsystem ist. Und man kann ja schon fast, auch wenn man das Bild macht von der Hand, das Röntgenbild, sagen, wie groß ein Kind dann werden wird. Später mal.
Hat man bei mir gemacht, als ich 12 Jahre alt war und schon so groß war wie heute. Und ist aber ein seltsames
Ergebnis. Also du warst ein Frühzünder.
Ich war ein Frühzünder, genau. Ich war schon im Kindergarten 1,5 Köpfe größer als alle anderen. Und so ist das auch geblieben. Aber es hat dann auch einfach mit 12 gestoppt. Aber man hat mir prognostiziert, ich würde über 2 Meter groß.
Mhm. Naja, es ist ja, das ist ja wirklich interessant. Also Kinder wachsen ja nicht gleichmäßig, sondern oft in Schüben. Ne?
Mhm.
Ja.
Also grundsätzlich, ne, gibt es eben so große Unterschiede und eine solche Verschiedenhaftigkeit beim Wachstum, dass man sich grundsätzlich keine Sorgen machen muss. Aber in dem Fall von Kiran ist es eben doch ganz deutlich und eben auch mit, ja, auch mit Schwäche verbunden,
naja, gut,
mit Entwicklungsstörungen.
Kommen ja mehrere Sachen jetzt schon zusammen. Ja, ne? Das ist ja jetzt interessant. Wir haben ja das Thema einmal der Zähne, jetzt dann auch des Wachstums.
Mhm.
Und da würde ich fast wetten, da passiert noch was.
Da passiert garantiert noch was. Wir haben ja auch einen dritten Teil der Geschichte und schon im zweiten Teil ist deutlich sichtbar, dass Kiran eben auch Bewegungsschwierigkeiten hat und schlecht laufen kann. Sollen wir uns den dritten Teil anhören?
Sehr gerne.
Ulich ordnet Blutentnahmen an. Er vermutet Rachitis, diese spezielle Knochenerkrankung, die bei Kindern auftreten kann, die unter einem pathologischen Vitamin D- oder Kalziummangel leiden. Die Knochensubstanz wird dabei so geschwächt, dass die Knochen weich und gekrümmt sein können. Kinder mit Rachitis können unter Knochenschmerzen leiden und langsamer wachsen als andere Kinder. Auch ein seltener Fall der sogenannten Glasknochenkrankheit kommt ihm in den Sinn, die sogenannte Osteogenesis imperfecta. Sie entsteht in etwa 95% der Fälle durch genetische Mutationen, die Störungen im Aufbau von Kollagen, einem Hauptbestandteil der Knochen, nach sich ziehen. Bei Menschen mit Glasknochen wird daher entweder eine fehlerhafte Form von Kollagen oder aber eine nicht ausreichende Menge von Kollagen produziert. Das Ergebnis ist eine wesentlich schwächere Knochenstruktur als bei gesunden Kindern und daraus resultierend eine erhöhte Anfälligkeit für Knochenbrüche. Aber sie geht neben den Knochenbrüchen und gestörter Zahnbildung auch mit einer blauen Einfärbung der Skleren, der Lederhäute der Augen einher. Kiran jedoch hat völlig normale, blütenweiße Skleren. Er lacht kaum noch, berichtet Desna dem empathischen Arzt. Kiran wirkt immer sehr traurig. Wir verstehen das gar nicht. So ein kleines Kind, so traurig. Sie erzählt von seinen Schmerzen, dass er so oft scheinbar grundlos schreit und weint und ihm trotz seines jungen Alters bereits mehrere Milchzähne ausgefallen sind. Dr. Ulich nimmt dem Jungen sehr einfühlsam, aber unter lautstarkem Protest Blut ab. Kurz darauf liegen die Befunde vor. Der Kalziumwert im Körper des Kindes ist viel zu hoch. Entgegen der ursprünglichen Annahme liegt kein Vitamin-D-Mangel vor, sondern ein hochnormaler Spiegel, was nicht zu einer klassischen Rachitis passt. Auch die Anzahl der roten Blutkörperchen ist unauffällig. Ulich zweifelt. Ist es eine Rachitis? Er ist unsicher und informiert die Eltern, dass er Röntgenaufnahmen von Kirans dünnen Beinchen braucht. Wenn diese Bildgebung keinen entscheidenden Hinweis geben sollte, muss er den Kleinen wohl oder übel ins Klinikum Aachen überweisen. Dort, im Zentrum für seltene Erkrankungen, müssten dann speziellere Untersuchungen erfolgen. Vor Ort in Eschweiler sind die Mediziner mit gängigen orthopädischen Erkrankungen im Kindesalter vertraut, aber besitzen weder das nötige Equipment für spezielle Laboruntersuchungen noch entsprechend fachkundige Spezialisten. Die Röntgenbilder ergeben klare Befunde. Ulich diagnostiziert eindeutig mehrere feine Frakturen an Kirans Beinknochen. Kein Wunder, dass der Kleine über starke Schmerzen klagt und kein gesteigertes Interesse am selbstständigen Gehen zeigt. Dr. Ulich greift zum Diensthandy und lässt sich mit Professor Dr. Mücke vom Universitätsklinikum RWTH Aachen verbinden, den er bereits in der Vergangenheit als verlässlichen Partner kennengelernt hat. Kurz beschreibt er die aktuelle medizinische Notlage und Kirans unerträglichen Zustand. Er könne sofort kommen, entscheidet Mücke. Kirans dramatischer Zustand und seine starken Schmerzen duldeten keinen Aufschub. Mit Mama Desna an seiner Seite und beruhigt mit einem leichten Sedativum wird der kleine Kiran mit dem Krankenwagen ins nahegelegene Aachener Klinikum gefahren. Vater Ajahn fährt im Krankentransport mit Kirans jüngerem Bruder und eigenem PKW nach. In Aachen angelangt, führt der Weg für Kieran und seine Familie direkt auf die Kinderstation. Blutentnahmen folgen, Professor Mücke, Allgemeinmediziner und anerkannter Experte für seltene Erkrankungen, sieht sich währenddessen bereits die neuen Röntgenbilder an. Spontane Frakturen bei einem Dreijährigen. Das könnte tatsächlich Rachitis sein. Aber diese durch einen Vitamin-D- oder Kalziummangel ausgelöste Knochenerkrankung hatte der Kollege in Eschweiler ja im Licht der Laborwerte bereits bezweifelt. Mücke denkt an Morbus Paget, eine chronische Erkrankung, die zu schmerzhaften Knochenveränderungen und Frakturen führen kann. Allerdings tritt sie typischerweise im Erwachsenenalter auf und zeigt in bis zu 40% der Fälle eine familiäre Häufung, daher ebenfalls unwahrscheinlich. Skelettmetastasen schließt er bei dem Dreijährigen vorerst aus, genauso wie rheumatische Erkrankungen. Doch Mücke stutzt bei den fehlenden und frühzeitig ausgefallenen Zähnen des Jungen. Ein solcher Defekt hätte eigentlich bereits in der Pränataldiagnostik, also durch bildgebende Verfahren während der Schwangerschaft, auffallen müssen. Doch als er dann im Gespräch mit Ajan erfährt, dass ein mysteriöser Patient, anders als dessen jüngerer Bruder Narish, in einem kleinen südindischen Krankenhaus zur Welt gekommen ist, ändert sich seine Perspektive. Ajan, der ja selbst Arzt ist, berichtet nun, dass sich die Pränataldiagnostik während der Schwangerschaft auf regelmäßige Ultraschalluntersuchungen und fetale Echokardiographie beschränkt hatte. Das erklärt einiges. Martin Mückes Kopf rattert. Da gab es doch eine weitere sehr seltene Erkrankung, die im Zusammenhang mit einer alkalischen Phosphatase stand. Die infantile Form der Hypophosphatasie, einer vererbten Stoffwechselerkrankung, bei der es durch einen Mangel an Phosphatase zu einer ungenügenden Mineralisation der Knochen und zu Skelettfehlbildungen kommt. Ist das die Lösung? Diese Erkrankung würde erklären, warum seine Kollegen bisher im Dunkeln tappten. Hypophosphatasie stellt durch ihre variable phänotypische Ausprägung eine große diagnostische Herausforderung dar. Der Professor befragt seine Datenbank. Auch wenn sie nicht spezifisch ist, ist eine niedrige Aktivität der alkalischen Phosphatase, AP, der wichtigste laborchemische Indikator für eine HPP. Weitere Hinweise geben ein erhöhtes aktiviertes Vitamin B6 im Blutserum und oder eine erhöhte Ausscheidung von Phosphoethanolamin, PEA, im Urin. Darüber hinaus können die Calcium- und Phosphatwerte bei einer schweren infertilen Verlaufsform, die Mücke in Kierans Fall vermutet, häufig deutlich erhöht sein. Tatsächlich ergeben die Laborparameter von Kieran dringende Hinweise auf eine Hypophosphatasie. Die AP ist stark vermindert, das aktivierte Vitamin B6 im Blut erhöht und in der Urinprobe des Kindes findet sich überdurchschnittlich viel Phosphoethanolamin. Jetzt fehlt als letztes Puzzlestück noch der genetische Nachweis. Zur Bestätigung der Diagnose bittet Martin Mücke die Humangenetik der Uniklinik, das ALPL-Gen zu untersuchen. Und siehe da, Volltreffer. Dass der Junge diese schwere Erkrankung bis heute überlebt hat, grenzt an ein medizinisches Wunder. Denn in diesem Alter sind andere Kinder bereits verstorben oder beatmungspflichtig. Kieran und seine Eltern haben ausgesprochenes Glück gehabt. Die Diagnose kommt gerade noch rechtzeitig. Nun müssen die Spezialisten schnell eine maßgeschneiderte Therapie etablieren, die dazu beitragen soll, dass Kieran von nun an wichtige Entwicklungsmeilensteine erreichen kann. Im Vordergrund steht der Schutz des Skelettsystems, um Kierans Wachstum und seine körperliche Entwicklung zu gewährleisten und seine Mundgesundheit zu optimieren. Auch das Vermeiden einer Niereninsuffizienz muss im Fokus stehen. Eine gut verträgliche Enzymersatztherapie verbessert bei einem Großteil der erkrankten Kinder die Prognose deutlich. Diese moderne Behandlung, ergänzt durch physikalische Therapie, zahnärztliche Versorgung und orthopädische Betreuung, kann dazu beitragen, die schweren Symptome der Krankheit zu lindern und die Lebenserwartung deutlich zu erhöhen. Der Grund für Kierans Entwicklungsstörung, der Grund für seine schweren Schmerzen ist gefunden. Er hat Frakturen in den Beinknochen. Das ist vorher nicht aufgefallen. Und der Grund dafür, ihr habt die Diagnose stellen können, Hypophosphatasie. Die ist verantwortlich dafür. Was genau, wir haben es in der Geschichte schon ein bisschen gelernt, was genau ist eine Hypophosphatasie?
Also die Hypophosphatasie ist eine seltene genetische Erkrankung, bei der ein wichtiger knochenaufbauender Stoff fehlt oder nicht richtig funktioniert. Und das ist das Enzym alkalische Phosphatase. Und dieses Enzym hilft dem Körper, das Calcium und andere Mineralien in den Knochen einzubauen. Und ohne dieses Enzym bleiben die Knochen weich, brüchig oder verformen sich. Und das insbesondere bei Kindern natürlich, ne?
Und wo wird dieses Enzym, die alkalische Phosphatase, produziert? Wo kommt die her?
Also die heißt ja eigentlich sogar gewebeunspezifische alkalische Phosphatase.
Gewebeunspezifische alkalische Phosphatase.
Sehr gut.
Wo wird die produziert, bitte?
Ja, also gebildet wird es in unseren Körperzellen, besonders in Knochenzellen, also den sogenannten Osteoblasten, in Leberzellen, in Nierenzellen, in der Plazenta zum Beispiel auch, also während der Schwangerschaft. Dort wird das Enzym dann in kleinen Mengen produziert und ins Blut und Gewebe abgegeben. Ne? Und wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, das Enzym hilft, bestimmte Stoffe im Körper abzubauen, zum Beispiel sogenannte Pyrophosphate auch. Warum ist das wichtig? Pyrophosphat verhindert, dass Calcium und Phosphate in den Knochen eingebaut werden. Und die alkalische Phosphatase baut das Pyrophosphat ab und ermöglicht so die Verhärtung, also die Mineralisation der Knochen und Zähne. Ohne das Enzym bleibt Pyrophosphat im Übermaß aktiv und führt dazu, dass Knochen zu weich ist, Zähne wackeln oder ausfallen.
Weil sich Mineralien nicht ansiedeln und nicht versiegelt werden, kann ich mir das so vorstellen.
Genau, und jetzt bei der bei unserem Fall, bei der Hypophosphatasie, warum funktioniert das Enzym hier nicht?
Oder liegt es nicht
oder
vor?
Oder liegt nicht vor? Also weil bei Hypophosphatasie das dazugehörige Gen das ALPL-Gen verändert, also mutiert ist. Und das führt dazu, dass das Enzym entweder gar nicht produziert wird oder, du hast es gesagt, nicht richtig funktioniert oder vielleicht sogar nicht an der richtigen Stelle aktiv ist. Gibt es auch.
Ach, dass es sich vertut.
Ja.
Einen falschen Auftrag ausführt.
Und deswegen ist das halt auch eine gute Möglichkeit. Kann man das Enzym künstlich ersetzen, muss man dann sagen, ja. Seit ein paar Jahren gibt es halt auch sogenannte Enzymersatztherapien. Und das sind dann meistens auch so künstlich hergestellte Enzyme, das den natürlichen Enzymmangel dann ausgleicht. Das ist auch ganz interessant und ist besonders wirksam bei schwer betroffenen Kindern natürlich. Ne?
Gut, jetzt hast du uns erklärt, ein Gen funktioniert nicht. Die Krankheit ist genetisch bedingt. Das heißt, es liegt eine Mutation vor. Dann stellt sich bei mir die Frage, wird sie autosomal dominant oder autosomal rezessiv vererbt? Wird sie überhaupt vererbt?
Also wir haben ja, hatte ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, bei der Erkrankung eine Veränderung, Mutation im sogenannten ALPL-Gen. Dieses Gen enthält ja quasi die Bauanleitung für das wichtige Enzym, die alkalische Phosphatase. Also ist ja wichtig für Knochen und Zähne.
Und dann stelle ich mir vor, in der Bauanleitung fehlt eine Seite.
Genau. Und da gibt es zum Beispiel bei der schweren Form dieser Erkrankung, die wird zum Beispiel bei Babys oder Kleinkindern, wenn das da halt schon frühzeitig auftritt, das ist autosomal rezessiv vererbt. Das bedeutet, das Kind muss zwei veränderte Genkopien bekommen. Eine von der Mutter und eine vom Vater. Beide Eltern sind gesund, tragen aber jeweils ein defektes Gen. Und das Risiko für ein krankes Kind liegt dann bei 25%, also eins von vier Kindern.
Okay.
Bisschen Rechenaufgabe.
Ja,
also
einleuchtend.
Träger plus Träger gleich 25% krank, 50% Träger, 25% gesund. Das sind die Möglichkeiten, die es gibt.
50% Träger bedeutet nur Vater oder nur Mutter? Oder bedeutet?
Nee, ich meine bei den Kindern. Also das wäre das Risiko für ein krankes Kind liegt bei 25%.
Wenn beide Eltern ein verändertes Gen tragen.
Genau. So, und dann gibt es halt die mildere Form. Die wird oft autosomal dominant vererbt. Das bedeutet eine einzige defekte Genkopie reicht aus, damit die Krankheit auftreten kann bei dem Kind.
Das heißt, nur ein Elternteil trägt
Genau,
und dann ist auch ein Elternteil selbst betroffen. Vielleicht
also
auch unbemerkt
erkrankt.
Bei bestimmten Erkrankungen. Ne?
Ah ja, okay.
Und Risiko für das Kind dann 50%, wenn ein Elternteil betroffen ist. Das ist dann deutlich höher natürlich.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Was bedeutet das für die Familie? Also Gentests können klären, ob jemand dann halt Träger oder betroffen ist natürlich.
Mhm.
Und bei Verdacht auf die Erkrankung in der Familie kann dann halt auch eine entsprechende humangenetische Beratung helfen, um auch bei der Diagnostik dann weiterzukommen.
Mhm.
Auch bei Geschwistern oder Eltern leicht betroffener Kindern sollte dann auch untersucht werden, um zu wissen, liegt vielleicht auch bei den anderen Familienmitgliedern was vor.
Mhm.
Das ist ja dann häufig wichtig, um dann zu therapieren, ne?
Also
manchmal gibt es ja noch ein kleines Kind oder sowas dabei.
Ich wollte
dabei.
Gerade fragen, Kierans Bruder würde jetzt dann auch, wahrscheinlich auch, wenn er jetzt noch keine Auffälligkeiten zeigt, mit untersucht werden, oder?
Genau, würde man dann halt auch empfehlen. Ne?
Ja, jetzt ist bei beiden Eltern ja nicht die Rede davon, dass sie Schwierigkeiten haben.
Genau.
Aber man würde sie untersuchen.
Ja.
Ja.
Wir hatten ja gerade noch darüber gesprochen, also welche Formen gibt es. Ne? Wir haben ja gerade über die schwere Form gesprochen bei Babys. Also schon bei der Geburt sind dann die Knochen sehr weich oder verformt.
Mhm.
Die haben dann häufig auch Atemprobleme, weil der Brustkorb halt sehr weich ist. Ne? Und das kann dann halt lebensbedrohlich sein, also bei der schweren Form. Ne?
In der Geschichte ist ja auch die Rede davon, dass Kieran in Anführungsstrichen Glück gehabt hat, weil er mit 3 Jahren schon relativ alt ist für diese Form der, oder Schwere der Erkrankung.
Ja, gut, dann kann man sagen, das ist wahrscheinlich dann eine kindliche Form, also später beginnt mit zwischen 6 Monaten bis 10 Jahren,
mhm.
ne, ist das dann meistens. Die haben dann halt dieses verzögerte Wachstum, häufige Knochenbrüche, wackelige Zähne, das passt ja hier sehr gut.
Ja,
ne?
Ja.
Die Milchzähne fallen dann halt auch früh aus, oft ohne Wurzel, das ist interessant.
Nur der Milchzahn fällt aus,
dass das dann ausfällt und die Wurzel drin bleibt, ja. Und das ist, das wäre dann auch so ein Hinweis dafür.
Mhm.
Und dann gibt es halt die milde Formen bei Erwachsenen, also die haben häufig Knochen- und Gelenkschmerzen, auch Stressfrakturen, also Brüche bei normaler Belastung, die dann auftreten.
Ui,
ne? Also ich war draußen nur spazieren und habe dann plötzlich einen Bruch erlitten.
Mhm.
Und die haben dann aber auch das Problem mit Zahnausfall oder schlechterem Zahnhalt auch, ne, dass die so Wackelzähne dann haben.
Mhm.
Bei den Kindern vielleicht nochmal ein bisschen, wenn man da reingeht, wir haben ja gesagt, frühzeitiger Fundus der Milchzähne oft schon mit 2 oder 3 Jahren. Dann der Kleinwuchs natürlich auch mit schlecht verknöcherten Knochen.
Mhm.
Also wenn man das zum Beispiel im Röntgen sich dann angucken würde. Die haben auch dann häufige Brüche oder Verformungen. Das sind dann diese typischen X-Beine.
Weil der Knochen tatsächlich weich ist, dass die Gelenke ineinander sinken und die Knochen sich verbiegen.
Ja. Und dann halt auch das Thema Müdigkeit, Muskelschmerzen, auch die Verweigerung von Bewegung, weil die dann einfach sagen, nee, da bleibe ich lieber liegen oder sitzen und so, weil die einfach die Schmerzen dann auch haben und
die Schmerzen dann, die
das dann vermeiden.
Muskelschwäche
dann, ne?
auch,
ja.
ne?
Ja, wie wird die Krankheit festgestellt? Haben wir ja auch jetzt in dem Fall gehabt. Also Blutwerte natürlich, besonders die alkalische Phosphatase guckt man sich an, die ist dann zu niedrig. Wir haben das Thema der Röntgenbilder, die zeigen natürlich auffällige Knochenstrukturen auch, dann auch an. Und in der Urinuntersuchung sehen wir dann halt auch die entsprechenden Veränderungen. Und zur Bestätigung dann halt der Gentest, um die Mutation dann auch zuzuordnen
und damit auch eben andere Differentialdiagnosen auszuschließen.
Ja.
Da seid ihr dann ja klar.
Und wir sprechen natürlich hier auch über eine seltene Erkrankung. Also etwa einer von 100.000 Menschen ist betroffen.
Mhm.
Und die Ausprägung ist natürlich sehr unterschiedlich. Also manche merken es kaum, andere sind stark beeinträchtigt. Ne? Und auch hier wieder, die frühe Diagnose ist einfach wichtig, besonders bei Kindern. Einfach damit man den Zahnerhalt möglichst Sinn bekommen kann und auch die Knochenprobleme dann in den Griff bekommt.
Mhm. Und und Wachstum passieren kann.
Genau. Ja, Wachstum ist ja gerade in dieser frühen Phase dann auch wichtig, aber meistens mit diesen entsprechenden Therapien könnt ihr das dann auch ganz gut aufholen. Ne?
Mhm. Und es bedeutet, dass die Prognose abhängig vom Schweregrad und der Krankheitsform ist.
Genau, vor allen Dingen, wann tritt die Erkrankung auf? Wie schwer verläuft sie? Je früher die Erkrankung beginnt, desto schwerer ist sie meistens auch. Der Schweregrad der Enzymstörung spielt natürlich auch eine Rolle. Wie viel aktives Enzym, also der alkalischen Phosphatase, ist noch vorhanden? Gibt es vielleicht auch eine Organbeteiligung? Ist nur das Skelettsystem betroffen oder auch zum Beispiel die Lunge oder Niere? Das gibt es auch in einigen Fällen.
Okay.
Und dann halt auch der Therapiebeginn. Ne? Frühzeitige Enzymersatztherapie kann den Verlauf deutlich verbessern. Und wenn man halt jetzt mal guckt bei der Prognose bei schwerer frühkindlicher Form, ohne Behandlung war diese Form ja früher oft einfach lebensbedrohlich, vor allen Dingen durch die Atemprobleme oder die Verformung des Brustkorbs. Da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Und mit der modernen Enzymersatztherapie können viele Kinder heute überleben, laufen lernen, dann körperlich aktiv sein, ein normales oder fast normale Entwicklung dann auch nehmen. Ja, wir haben halt wenige Langzeitdaten, die sind noch begrenzt, aber die Aussichten sind heute deutlich besser natürlich als früher.
Mhm.
Und bei der kindlichen Form, die haben ja häufig diesen Zahnausfall, die Knochenverformung und gelegentliche Brüche. Ohne die Therapie haben die oft starke Schmerzen, verminderte Lebensqualität natürlich dadurch auch. Mit Therapie nehmen die Schmerzen dann halt auch rapide ab.
Und es kommt nicht mehr zu Brüchen?
Ja, Knochen können stabiler dadurch dann auch einfach werden. Das Wachstum verbessert sich und die Kinder können dann ein relativ normales Leben dann auch führen. Ne?
Und ist für dich nachvollziehbar, wie es dazu kommen konnte, dass Kiran eben nicht weiter überwiesen wurde, dass man den Eltern nicht geraten hat, in eine, weitere Untersuchungen vornehmen zu lassen?
Genau, also bei solchen Fällen ist es einfach auch wichtig zu wissen, wir haben ja eine eigene Fachrichtung noch dafür. Es gibt ja die Kinderendokrinologie insbesondere. Die Kinderendokrinologie ist ein Fachgebiet der Kinder- und Jugendmedizin. Die beschäftigen sich mit Hormonen, auch mit den Enzymen, den Botenstoffen des Körpers und deren Wirkung dann halt auch auf das Wachstum, die Entwicklung, den Stoffwechsel und so weiter. Und das sind ja die absoluten Spezialisten für den Bereich Hormon- und Ersatztherapien.
Also da muss es hingehen zu einem
Endokrinologen,
einer Kinderendokrinologin. Das wäre der nächste Schritt gewesen bei einer.
Beziehungsweise man hätte einfach frühzeitig darauf kommen müssen, ne? Also bei diesen,
das meine ich,
dass
ja.
Man dann halt auch schon bei den U-Untersuchungen frühzeitig gesagt hätte, hier müssen wir nochmal spezialisiert nachgucken. Und dann hätte man auch an die Kinderendokrinologie überwiesen. Und da gibt es wirklich tolle Anlaufstellen in ganz Deutschland. Und da hätte man dann halt auch frühzeitig dann reagieren können.
Ja, also ist das Fazit aus dieser Geschichte für uns oder das, was die Nachricht nach draußen ist? Wenn es Unsicherheiten gibt, wenn es Auffälligkeiten dieser Art gibt, die man eben nicht mit, die Eltern sind ja auch spät gewachsen. Die Zähne kamen spät.
Ja, aber auch hier wieder, ne, das ist ja ein interdisziplinär.
Ja.
Ne, weil wir haben die Kinderendokrinologie, die kümmern sich um den Hormonhaushalt, den Wachstum, Knochenstoffwechsel und Steuerung der Therapie. Wir haben aber auch die Kinderorthopädie für die Fehlstellungen und die Bewegungseinschränkungen, vielleicht auch operative Maßnahmen, die notwendig werden. Wir haben
beim Orthopäden wäre es vielleicht dann auch schon deutlicher geworden.
Aufgefallen, ja. Insbesondere in der Kinderorthopädie, die dann drauf gucken. Wir haben die Zahnmedizin. Vielleicht hätte der Zahnarzt auch was sagen können. Frühzeitiger Zahnverlust, Zahnentwicklung. Ne?
Mhm.
Und dann halt die Genetiker wieder auf der anderen Seite zur Diagnosesicherung, Beratung der Familie. Und dann gibt es natürlich auch spezialisierte Stoffwechselzentren, wie zum Beispiel auch die Kinderrheumatologie.
Mhm.
Das ist dann eine multidisziplinäre Betreuung mit entsprechender Therapiekoordination.
Okay, gut. Wir sind präpariert.
Und wenn man gar nicht weiter weiß, es gibt die Zentren für seltene Erkrankungen. Da gibt es viele, die auch auf Kinder spezialisiert sind oder nur rein auf Kinder spezialisiert sind. Und die helfen gerne weiter bei solchen Fragestellungen.
Wunderbar. Im Fall der Geschichte gab es ja Gott sei Dank den Kollegen, der sich auskannte mit dem Krankenhaus in Eschweiler und diesen Tipp geben sollte. Also seid offen mit Tipps. Vielen herzlichen Dank, lieber Martin. Sehr erhellend.
Danke, liebe Esther, und hat Spaß gemacht.
Dito, wir wünschen Kirans Familie, ihm selbst viel Glück, alles Gute und wir sehen uns bald wieder.
Bis bald.
Bis bald.
Sie hörten Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Professor Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.